Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Heute mit Katja Scherer, guten Abend. Am Dienstag haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU auf einen sogenannten Wiederaufbaufonds und den neuen EU-Finanzrahmen geeinigt. Heute hat darüber das EU-Parlament beraten und Kritik geübt. Darüber sprechen wir heute in unserer Sendung und wir blicken auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Danach darf nur Rittersport Schokolade im Quadrat herstellen. Zuerst aber sprechen wir über einen Vorschlag, den heute die Vereinten Nationen gemacht haben. Die Organisation schlägt wegen der Corona-Pandemie vor, dass es für ärmere Menschen in Schwellen- und Entwicklungsländern ein befristetes Grundeinkommen geben soll. Viele Menschen in diesen Ländern hat die Pandemie besonders hart getroffen. Sie können nämlich nicht zu Hause bleiben, sondern sie müssen weiter arbeiten gehen und Geld verdienen, was eine Bekämpfung der Pandemie dann schwierig macht. Daher jetzt der Vorschlag mit dem Grundeinkommen. Finanziert werden soll das aus Sicht der Vereinten Nationen so, dass ärmere Länder zeitweise ihren Schuldendienst am globalen Finanzmarkt aussetzen, dadurch neue Spielräume im Haushalt bekommen und diese Überschüsse dann als Grundeinkommen an ihre Bevölkerung weitergeben. Über diesen Vorschlag habe ich vor der Sendung mit Axel Dreher gesprochen. Er ist Entwicklungsökonom an der Universität Heidelberg. Und ich habe ihn gefragt, der Internationale Währungsfonds und die G20-Staaten haben ja schon einigen ärmeren Ländern in der Krise einen Schuldenaufschub gewährt. Was ist dann jetzt das Neue an diesem Vorschlag?
Es ist das Gleiche im Prinzip. Dieses bisherige Moratorium ist allerdings nur für die ärmsten Länder der Welt. Das, worum es jetzt geht, soll sich aber an alle Entwicklungsländer richten.
Was halten Sie denn von der Idee? Ist das sinnvoll aus Ihrer Sicht?
Grundeinkommen ist ja erstmal eine gute Sache, wenn es finanzierbar ist. Es bleibt aber die Frage, ob das eine realistische Idee ist. Das heißt, in vielen Ländern wird es einfach unrealistisch sein, die Bedürftigen hinreichend genau erfassen zu können und denen dann ein Einkommen zukommen zu lassen.
Fraglich ist ja auch, inwiefern es realistisch ist, das Ganze zu finanzieren. Wie wahrscheinlich ist es, dass die reichen Staaten, die Geberländer, wenn man das jetzt mal so nennen will, dass die da überhaupt mitmachen aus Ihrer Sicht?
Genau, das ist der zweite Teil der Frage, dass man eben hier die größten Kreditgeber ins Boot holen müsste. Und üblicherweise, also China ist eines der Länder, bei dem viele Länder, besonders in Afrika, sehr hohe Schuldenberge ausstehen haben. Und China macht üblicherweise bei solchen multilateralen Verhandlungen nicht mit. Es hat mich gewundert, dass sie bei dem eingangs angesprochenen Moratorium für die ärmsten Länder der Welt tatsächlich mitgemacht haben. Das wurde allerdings mit Spannung erwartet und war keinesfalls klar. Ich kann mir nicht vorstellen, sogar wenn die westlichen Länder sich hier bereit erklären würden, das könnte ich mir vorstellen, dass die G20 sich zu so einem Schritt bereit erklären. Aber noch fraglicher ist, dass man China hier mit ins Boot holen könnte. Und das ist für viele Länder einer der größten Kreditgeber, teilweise noch größer als beispielsweise die Weltbank.
Wie ist das? Sie hatten vorhin angesprochen, es könnte schwierig sein, vor Ort zu kontrollieren, was mit dem Geld passiert. Das heißt, welche Risiken tun sich da auf? Dass das dann einfach irgendwie in privaten Taschen versickert oder wird es dann für sinnvolle Dinge ausgegeben, aber vielleicht jetzt nicht für die Ärmsten der Ärmsten? Oder über welche Probleme sprechen wir da?
Von allem, was Sie eben genannt haben. Sie haben eine Empfängerregierung, die hat plötzlich einen größeren Spielraum im Budget und ist dann die Verpflichtung eingegangen, damit ein Grundeinkommen zu schaffen. Das ist natürlich erstmal nicht bindend. Das stelle ich mir schon schwierig vor. Dann sogar, wenn die Regierung selbst vielleicht tatsächlich die Finanzierung des temporären Grundeinkommens gewährleisten möchte, müssen sie erstmal noch rauskriegen, wer eigentlich dieses Grundeinkommen bekommen soll. Und sogar wenn sie dann identifiziert haben, müssen sie das Geld auch noch hinkriegen. Und dann haben sie in vielen Ländern eine korrupte Bürokratie, die Polizei ist korrupt. Das heißt, in den korrupteren Ländern würde ich damit rechnen, dass es nicht in andere Projekte geht, sondern vielleicht auf irgendwelchen Offshore-Konten versickert oder dass eben andere Projekte damit finanziert werden, die bestimmten Gruppen zugutekommen, die der Elite in dem Land nahestehen, aber nicht eben den Ärmsten.
Was kann man denn aus Ihrer Sicht machen, um den Menschen in ärmeren Staaten zu helfen als internationale Staatengemeinschaft?
Also erstmal sprechen natürlich diese Probleme nicht notwendigerweise dagegen, das nicht trotzdem zu versuchen. Das ist mit großen Schwierigkeiten behaftet, aber ein Teil der Gelder würde natürlich auch ankommen und in einigen Ländern wird es vielleicht besser funktionieren als in anderen. Ist auch gar nicht so klar, was besser ist. Und hier ist es durchaus legitim, dass Geber Geld geben, auch mit dem Ziel im Hinterkopf, dass sie die eigenen Bürger schützen. Aber wenn wir uns vorstellen, dass in den ärmeren Ländern der Welt die Pandemie sich jetzt grassierend ausbreitet, dann muss man davon ausgehen, dass auch wenn wir in Europa hier in den nächsten Wochen und Monaten die Lage einigermaßen in den Griff bekommen, es früher oder später doch wieder vor unserer Tür steht.
Das heißt, Sie wären dafür, dass man das Ganze versucht?
Ich habe kein abschließendes Urteil mir gebildet. Also ich sehe die Vor- und Nachteile, müsste da deutlich länger drüber nachdenken und mir die genauen Zahlen anschauen. Und wahrscheinlich würde ich zu dem Ergebnis kommen, dass es vom Land abhängt, dass es eben in Ländern, in denen die Korruption niedriger ist, in denen bessere Statistiken vorhanden sind, dass ich es dort für sinnvoll halten würde und in den Ländern, in denen diese Voraussetzungen weniger gut gegeben sind, eben nicht.
Der Entwicklungsökonom Axel Dreher aus Heidelberg war das im Gespräch. Am Dienstag haben sich die Staats- und Regierungschefs der EU nach zähen Verhandlungen auf einen Wiederaufbaufonds sowie auf den EU-Finanzrahmen für die nächsten 7 Jahre geeinigt. Insgesamt geht es dabei um 1,8 Billionen Euro, also das größte Finanzpaket, das jemals in der Geschichte der EU beschlossen wurde. Heute wurde über diese Einigung im EU-Parlament beraten, das den Plänen noch zustimmen muss. Zunächst einmal aber gab es da auch viel Kritik. Matthias Reiche berichtet.
Zu Beginn des Treffens warben EU-Ratspräsident Charles Michel und Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen noch einmal für das fulminante Finanzpaket. Beide Politiker wissen, dass es jetzt darauf ankommt, die EU-Volksvertreter auf ihre Seite zu ziehen. Wir haben uns beim Hilfspaket geeinigt und beim europäischen Haushalt. Insgesamt 1,8 Billionen Euro haben wir ausgehandelt. Heute stehe ich vor Ihnen mit dieser Vereinbarung in der Hand. Und ich versichere, jeder der 27 Regierungschefs musste etwas geben und bekam etwas.
Dieses Mal legen wir die Verantwortung für das Schicksal Europas auf unser aller breite Schultern. Das ist eine Last, die wir gemeinsam mit Verantwortungsbereitschaft und mit Stolz tragen.
Ein Appell, der bei vielen Parlamentariern auf offene Ohren stößt, so wie bei Iratxe García Pérez, der Vorsitzenden der sozialdemokratischen Fraktion.
Das im Rat erzielte Abkommen, Frau von der Leyen, Herr Michel, ist ein Meilenstein für die Europäische Union. Zum ersten Mal in der Geschichte der Union haben die Mitgliedstaaten Einigkeit erzielt, gemeinsam Schulden aufzunehmen. Vor 3 Monaten war das noch undenkbar. Wir sollten stolz sein auf uns als Institution.
Allerdings einfach nur abnicken wollen die Abgeordneten das Paket im September nicht. Und bis dahin könnte es noch hitzige Debatten geben, deutet der CSU-Politiker Manfred Weber an. Er ist Fraktionschef der Europäischen Volkspartei EVP.
I'm happy about the agreement, but I'm not happy about the deal.
Ich bin froh über die Vereinbarung, aber ich bin nicht froh über den Handel. Wir begrüßen die Ergebnisse des Gipfels, aber wir leben in einer parlamentarischen Demokratie. Was heißt, die Pläne werden jetzt von uns bewertet und werden danach anders aussehen als in dem Moment, als sie ins Parlament kamen. Kritisiert wird, dass im EU-Haushalt bis 2027 Kürzungen bei Klimaschutz, Forschung, Gesundheit und Migrationspolitik vorgesehen sind. Sehr unzufrieden sind viele EU-Abgeordnete auch, dass es beim Thema Rechtsstaatlichkeit nur einen wirkungslosen Formelkompromiss gibt. Rasmus Andresen ist der haushaltspolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament.
Herr Michel, wir Grüne schämen uns dafür, dass beim Thema Rechtsstaatlichkeit der Absatz, den Sie dort verhandelt haben, zur Verhandlungsmasse für die Zustimmung von Staats- und Regierungschefs Viktor Orban geworden ist. Deswegen müssen Sie hier mit dem harten Widerstand des Europäischen Parlaments in den nächsten Wochen rechnen.
Andere sehen es allerdings schon als Erfolg an, dass zumindest noch nie so viel über Rechtsstaatlichkeit gesprochen wurde. Und möglicherweise ist es auch nicht die beste Idee gegenüber Mitgliedsländern, die schon bei ihrem EU-Eintritt Defizite in Sachen Demokratie hatten, das EU-Haushaltsbudget als Druckmittel einzusetzen, um ihnen vorzuschreiben, wie sie ihre Regierungsgeschäfte zu führen haben.
Das EU-Parlament berät über das EU-Finanzpaket, Matthias Reiche berichtete. Von Brüssel kommen wir jetzt nach Berlin. Dort zieht der Bilanzskandal um den Zahlungsdienstleister Wirecard immer weitere Kreise. Dem Unternehmen wird vorgeworfen, seit 2015 seine Bilanzen gefälscht zu haben. Inzwischen hat der Konzern Insolvenz angemeldet. Gegen den ehemaligen Chef hat die Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl beantragt. Nun stellt sich die Frage, wann die deutsche Regierung wie viel von dem Skandal gewusst hat. Und ein Untersuchungsausschuss wird immer wahrscheinlicher. Sabine Henkel berichtet.
Es geht um Aufklärung. Welche Rolle spielte die Bundesregierung im Skandal um den Zahlungsdienstleister? Das Finanzministerium steht im Fokus, aber auch das Kanzleramt. Wer wusste was und wer hat Wirecard unterstützt? Der Bundestag bemüht sich um Aufklärung. Die SPD-Abgeordnete Kieseltepe rechnet mit einem Untersuchungsausschuss. Sie will wissen, ob Wirecard Verbindungen ins Kanzleramt hatte und wenn ja, welche. Gleichzeitig nimmt die SPD-Finanzminister Olaf Scholz in Schutz, obwohl die Finanzaufsicht im Fall Wirecard offensichtlich versagt hat und Scholz der oberste Aufseher ist. Aus der SPD heißt es dazu, dass die Geschichte schon 2015 begonnen habe. Damals war Wolfgang Schäuble Finanzminister und Jens Spahn sein Staatssekretär. Nächste Woche Mittwoch kommt der Finanzausschuss des Bundestages zu einer Sondersitzung zusammen und bespricht das weitere Vorgehen.
Der Bilanzskandal um Wirecard bringt die Regierung unter Druck, Sabine Henkel berichtete. Zu Beginn der Corona-Krise gab es viel Wirbel um all die Schülerinnen und Schüler, die nicht mehr zur Schule gehen konnten und das zum Teil kurz vor ihren Abschlüssen. Auch wochenlang kaum ihre Freunde sehen zu dürfen, dürfte für viele Jugendliche schwer gewesen sein. Wie blickt die Jugend also auf die vergangenen Monate und wie tickt sie auch generell? Die renommierte Sinus-Studie, die alle 4 Jahre erscheint, hat der jungen Generation den Puls gefühlt. Panayotis Gavrilis berichtet.
Von wegen der Jugend ist alles egal. Sie wird ernster und wünscht sich mehr Beteiligung. So eine der Kernaussagen der aktuellen Sinus-Jugendstudie.
Dieser Trend, dieser Betonung sozialer Werte, klassischer Tugenden setzt sich eher fort. Und dieser klassische Hedonismus, also Party, Action, Feiern, Gehen, hat sich eher abgeebbt.
Sagt Marc Kalmbach, Forschungsdirektor beim Sinus-Institut bei der heutigen Online-Präsentation der Studie. Sie trägt den Titel »Wie ticken Jugendliche?«, analysiert die Lebenswelten der 14- bis 17-Jährigen und zeigt, was ihnen wichtig ist.
Viele der befragten Jugendlichen beklagen so eine Jeder-für-sich-Mentalität und fehlenden Zusammenhalt in der Gesellschaft. Es geht immer weniger darum, sein eigenes Ding zu machen und um jeden Preis erfolgreich zu sein, als um Wohlbefinden, Gesundheit, Balance und soziale Einbindung.
Es sei der größte Wunsch, so Kalmbach weiter, in der Mitte der Gesellschaft anzukommen. Interessant ist dabei, dass das Einkommen bei der Berufswahl kaum eine Rolle spielt, sondern eher Faktoren wie Spaß an der Arbeit oder die Vereinbarkeit mit dem Privatleben. Laut Studie ist den Jugendlichen eines vor allem wichtig, Repräsentanz. Und die gibt es aus Sicht der Befragten nicht, so Kalmbach.
Die Jugend fühlt sich zu wenig gehört und nicht ernst genommen. Für viele ist die mangelnde politische Repräsentation der jungen Generation ein Ärgernis, gerade auch, weil sie eben ein breites Spektrum an gesellschaftlichen Themen interessiert und bewegt.
Das als Macht- und Einflusslosigkeit beschriebene Gefühl und die fehlende Teilhabe an politischen Entscheidungsprozessen führe aber nicht zu einem pauschalen Politikerbashing. Das sei eher selten der Fall, so die Autorinnen und Autoren der Studie. Für die Jugendlichen ist die wichtigste politische Aufgabe, den Planeten zu retten. Der Klimawandel beunruhige fast alle Teenager im höchsten Maße, so Kalmbach. Vor allem Bewegungen wie Fridays for Future dürften dazu beigetragen haben, viele dafür zu sensibilisieren.
Die zunehmende Zerstörung der Lebensgrundlagen auf der Erde wird von allen als entscheidend für die eigene Zukunft und die Zukunft der eigenen Kinder empfunden. Das Klimaproblem wird also zu einer zentralen Frage der Generationengerechtigkeit erhoben.
Aber nicht nur Klimaschutz, auch Themen wie Frieden, Migration, Armut, Meinungsfreiheit und Gleichberechtigung spielen genauso wie Sport eine wichtige Rolle für Jugendliche. Genervt sind die Befragten hingegen von den Einschränkungen während der Corona-Krise. Aber die meisten zeigen sich auch mitfühlend, haben Verständnis für die Maßnahmen und loben die Politik, so Kalmbach.
Die meisten sehen es als ihre Verantwortung an, die Krise ernst zu nehmen und sich um ihre Mitmenschen zu sorgen.
Die Jugendlichen kritisieren ferner die Wiedereröffnung der Schulen und dass sie bei der Debatte nicht berücksichtigt worden seien. Die Corona-Nachbefragung fand Ende April, Anfang Mai statt, also zu einer Zeit, in der erst kurz zuvor Lockdown-Maßnahmen ergriffen worden waren. Somit hielt die eigene Betroffenheit sich wohl in Grenzen, ordnet Kalmbach die Ergebnisse ein. Seit 2008 befasst sich die Sinus-Jugendstudie alle 4 Jahre mit den Lebenswelten von Teenagern. In der aktuellen Ausgabe wurden 72 Jugendliche mit und ohne Migrationsgeschichte aus allen Schulformen im Alter von 14 bis 17 Jahren befragt.
Jugendliche wünschen sich unter anderem sozialen Zusammenhalt, Panayotis Gavrilis berichtete. Post, Telekom und Deutsche Bank müssen weiterhin für die Pensionsansprüche ihrer Mitarbeiter für die Jahre vor 1995 aufkommen. Das hat das Kölner Verwaltungsgericht heute entschieden. Das Gericht wies eine entsprechende Klage gegen die Bundesanstalt für Post und Telekommunikation ab. Es ging um 200 Millionen Euro Streitwert. Jochen Hilgers.
Die Klägerinnen hatten argumentiert, dass die Bediensteten vor der Privatisierung 1995 für die Deutsche Bundespost tätig waren. Dementsprechend habe der Bund auch die Rückstellungen für Altersversorgung, Beihilfe und betriebliche Zusatzversorgung für die damalige Zeit vor 1995 zu leisten. Das Gericht folgte dieser Argumentation nicht. Als Rechtsnachfolgerinnen der Deutschen Bundespost hätten die Klägerinnen Post, Telekom und Deutsche Bank auch eine umfassende Finanzierungsverantwortung. Im Rahmen der geschlossenen Geschäftsbesorgungsverträge obliege dies den Klägerinnen. Anderenfalls wäre auch die damalige Privatisierung gefährdet gewesen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Beim Oberverwaltungsgericht Münster können die Klägerinnen einen Antrag auf Zulassung der Berufung stellen.
Die Pensionsklagen von Post und Telekom sind gescheitert, Jochen Helgers berichtete. Das Unternehmen Rittersport hat seine Schokolade einst quadratisch geformt, damit man die Tafeln besser in die Jackentasche stecken kann. Bis heute ist diese spezielle Form als Marke geschützt, was Konkurrent Milka so gar nicht passt. 10 Jahre lang haben die Unternehmen darüber jetzt auch einen Rechtsstreit ausgefochten. Heute hat der Bundesgerichtshof den Fall final entschieden. Klaus Hempel berichtet.
1932 kam Firmenmitgründerin Clara Ritter auf die Idee, Schokolade in einer quadratischen Form anzubieten. Aus ganz praktischen Gründen. So sollte sie besser in eine Jackentasche passen. Später entstand daraus der Werbeslogan »Quadratisch, praktisch, gut«. 1996 ließ sich Ritter Sport, ein Familienunternehmen aus Waldenbuch bei Stuttgart, die quadratische Verpackung als Marke schützen. Der Konkurrenz von Milka passte das nicht. Milka meinte, dass man sich eine quadratische Schokoladenverpackung nicht schützen lassen kann und beantragte die Löschung der Marke. Es folgte ein Rechtsstreit, der sich 10 Jahre lang hinzog. Nun hat der Bundesgerichtshof den Streit höchstrichterlich und endgültig entschieden. Der Löschungsantrag von Milka sei unberechtigt, so der Vorsitzende des ersten Zivilsenats Thomas Koch.
Das bedeutet im Ergebnis, dass die quadratische Verpackung der Ritter Sport Schokolade als Marke geschützt bleibt.
Der rechtliche Knackpunkt war die Frage, besteht der wesentliche Wert der Ritter Sport Schokolade in der quadratischen Form? Anders ausgedrückt, kaufen die Kunden die Schokolade vor allem deshalb, weil sie quadratisch ist. Wäre das der Fall, hätte das Schoko-Quadrat nach den gesetzlichen Vorschriften nicht als Marke geschützt werden dürfen, so Dietlind Weinland, Presserichterin beim BGH.
Voraussetzung wäre, dass die Form der Ware einen bestimmten Wert verleiht. Beispielsweise zu Weihnachten, wenn aufwendige Weihnachtsmänner in Goldpapier hergestellt werden, dann kann das der Fall sein. Bei der Ritter Sport, die ja immer diese Verpackung hat, da kauft der Verbraucher die Schokolade nicht wegen der Verpackung als solcher, sondern wegen des Inhaltes.
Bei einem Schokoladenweihnachtsmann wäre die Rechtslage wahrscheinlich anders zu bewerten, weil da der Weihnachtsmann als Form für die Verbraucher einen ganz besonderen Stellenwert hat. Ein Schokoladenhersteller könnte sich die Verpackung als Weihnachtsmann also wahrscheinlich nicht als Marke schützen lassen. So wäre sichergestellt, dass ein Schokoladenproduzent kein Monopol auf Weihnachtsmänner hätte. Dass die Kunden Rittersport vor allem wegen der quadratischen Form kaufen, dafür gäbe es aber keine Anhaltspunkte, so der BGH. Daraus folgt,
Rittersport wird immer Rittersport bleiben und es werden im Regale keine anderen quadratischen Schokoladen zu finden sein.
Das Unternehmen Rittersport bleibt das einzige, das quadratische Schokolade herstellen darf, Klaus Hempel berichtete. Und damit kommen wir zur Autobranche. Der Autobauer Daimler steht derzeit vor Problemen. Das Unternehmen hat den Wandel hin zur E-Mobilität verschlafen, muss jetzt viel investieren und gleichzeitig die Corona-Krise meistern. All das hat beim Autobauer im ersten Halbjahr für tiefrote Zahlen gesorgt, Geli Hensoldt berichtet.
Die wirtschaftliche Lage ist wegen Corona unsicherer geworden, sagte Daimler-Chef Källenius heute. Umso wichtiger sei es, die Kosten, auch die Personalkosten, zu senken. Zur Frage, wie viele Stellen im Unternehmen konkret auf der Kippe stehen, äußerte sich der Daimler-Chef heute nicht. Er betonte aber, auch wenn die Wirtschaftslage Gespräche über betriebsbedingte Kündigungen erlauben würde, sei man in konstruktiven Gesprächen mit den Arbeitnehmervertretern, um dieses zu vermeiden. Daimler-Personalchef Port hatte zuletzt davon gesprochen, dass mehr als 15.000 Stellen gestrichen werden sollen und auch betriebsbedingte Kündigungen nicht ausgeschlossen. Daimler leidet aktuell unter den Folgen der Corona-Pandemie. Das Unternehmen verkaufte im zweiten Quartal 30% weniger Fahrzeuge der Marke Mercedes. Auch der Umsatz sank um fast 30% auf 30 Milliarden Euro. Fürs gesamte Jahr rechnet Daimler mit einem positiven Betriebsergebnis. Insbesondere die Mercedes-Spitzenmodelle und die elektrifizierten Fahrzeuge seien stark nachgefragt, so Källenius.
Der Autobauer Daimler steckt in der Krise, Gilly Henzold berichtete. Die Corona-Krise hat alle Autobauer stark in Mitleidenschaft gezogen. Alle? Nicht ganz. Einem Hersteller aus den USA scheint die Krise deutlich weniger auszumachen. Der Autobauer Tesla hat im zweiten Quartal Gewinn gemacht und auch an der Börse erlebt das Unternehmen derzeit einen Höhenflug. Zu den Gründen Ulrich Bartz.
Weltweit klagt die Industrie über die Folgen der Corona-Pandemie, auch die Autoindustrie. Tesla aber nicht. Trotz der Belastungen durch Corona konnte der Elektroautobauer aus Kalifornien im zweiten Quartal Gewinne einstreichen. Und das zum vierten Mal in Folge. Tesla ist für Anleger und Branchenbeobachter eigentlich mehr Tech-Unternehmen als klassischer Autobauer. Wie zukunftsträchtig das aus Sicht der Anleger ist, spiegelt sich im Marktwert. Tesla ist mittlerweile der wertvollste Autobauer der Welt. Bringt es auf eine Marktkapitalisierung von rund 300 Milliarden Dollar und hat damit Toyota von Platz 1 verwiesen. Ist sogar mehr wert als VW, BMW und Daimler zusammen. Askan Iredi von der DZ Privatbank sagt, dass die Anleger aktuell auf die Zukunftsfähigkeit des Geschäftsmodells achteten. Zweifel hegten bei konventionellen Wagen, sehr viel Hoffnung dagegen bei der Elektromobilität. Tesla mache es damit Abstand am besten, insbesondere was die Software angehe. Und das ist aus Sicht der Anleger offenbar mehr wert als die tatsächlich verkaufte Stückzahl der Autos. Die lag bei Tesla im abgelaufenen Quartal nämlich bei nur 91.000 und im gesamten Jahr 2019 bei nicht einmal 400.000 verkauften Autos. Ein Bruchteil der Menge, die große wie Toyota oder VW verkaufen.
Der Autobauer Tesla bleibt bei den Anlegern hoch im Kurs, Ulrich Bartz berichtete. Damit kommen wir zum Blick an die Börse und schalten zu unserer Börsenkorrespondentin Claudia Werle in Frankfurt am Main. Frau Werle, Daimler macht Verluste, wir haben es gerade gehört. Wie kommt das an bei den Anlegern?
Gut, das ist ja nicht unerwartet, dass rote Zahlen in den Geschäftsbüchern stehen. Was hier gut ankommt an der Börse, ist, dass es erste Anzeichen gibt, dass sich die Lage wieder entspannt. Man könne den Schluss daraus ziehen, dass Daimler das Schlimmste hinter sich habe. Daimler-Aktien deshalb satte 4,5% im Plus und auch die Papiere der anderen Autobauer können zum Teil deutlich zulegen.
Heute gab es eine ganze Reihe an interessanten Konjunkturnachrichten. Wie ist denn die Stimmung am Gesamtmarkt dadurch?
Der DAX auch lange Zeit deutlich im Plus. Das hängt mit guten Unternehmenszahlen zusammen. Die Konjunkturdaten haben Sie eben angesprochen. Die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung hat neue Umfrageergebnisse veröffentlicht. Die Absenkung der Mehrwertsteuer hat für viele Verbraucher angeregt, einkaufen zu gehen. Offensichtlich haben viele geplante größere Anschaffungen vorgezogen. Gut, das sind jetzt die positiven Dinge. Was aber auch klar ist, es gibt nach wie vor viele ungelöste Fragen. Die Spannungen zwischen China und den USA beispielsweise nehmen wieder zu. In dieser Woche verhandeln auch Großbritannien und die EU über die Zeit nach dem Brexit. Was durchsickert, die Gräben sind immer noch sehr, sehr groß. Ein Handelsabkommen mit Großbritannien nach Ansicht von EU-Unterhändler Barnier nach jetzigem Stand der Dinge eher unwahrscheinlich. Ja, und der DAX hat deshalb auch die anfänglichen Gewinne wieder abgegeben, steht nur noch leicht im Plus bei jetzt 13.110 Punkten.
Dann blicken wir noch mal mehr auf einzelne Unternehmen. Der Kunststoffspezialist Covestro hat Zahlen fürs Halbjahr vorgelegt. Wie sind die denn ausgefallen?
Es hat deutliche Einbußen gegeben im zweiten Quartal. Viele Unsicherheiten in Zusammenhang mit der Corona-Krise bleiben bestehen. Covestro, ein Kunststoffspezialist, der unter anderem für die Automobilbranche zuliefert. Und ganz klar, wenn es der Branche schlecht geht, wenn Werke zeitweise dicht sind, wenn die Produktion nur langsam wieder anläuft, dann hat das auch Auswirkungen auf die Zulieferer. Die Aktien von Covestro gehören zu den Verlierern im DAX, minus 1%.
Wie steht es um den Euro? Bleibt er weiter so stark?
Ja, der kostet heute zeitweise mehr als 1,16 Dollar, aktuell 1,1589 Dollar. Der Euro bekommt Rückenwind von mehreren Seiten. Da ist das große Finanzpaket. In Europa sind zurzeit in vielen Ländern ja die Infektionszahlen zu anderen Regionen eher gering. Und das gibt dem Euro ein bisschen Aufschub.
Und dann blicken wir noch auf Gold und Rente.
Die Feinunze Gold kostet aktuell 1.891,40 Dollar. Auch da spielt die ultralockere Geldpolitik unter anderem eine Rolle. Öffentliche Anleihen verteuern sich bis 80 Cent. Die Umlaufrendite gesunken von minus 0,49 auf minus 0,51%.
Das war der Börsenbericht von Claudia Werle. Damit endet die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Nach den Nachrichten hören Sie hier Kultur heute mit Michael Köhler. Ich bin Katja Scherer, bedanke mich bei Ihnen herzlich fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.